Evangelium, Johannes 1, die Verse 10 bis, nee, die Verse 14 bis 17. Johannes 1, 14 bis 17. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Amen. Und Herr, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist als das Wort, dass du Fleisch angenommen hast, dass du unter uns wohntest, dass du uns deine Herrlichkeit gezeigt hast. Und dass du uns Gnade und Wahrheit geschenkt hast. Wir beten, dass Gnade und Wahrheit Raum gewinnt in unserem Leben. Und wir beten, dass du jetzt durch dein lebendiges Wort zu uns redest. Amen. Wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes. Wir sahen seine Herrlichkeit. Was ist das für eine Aussage? Er sagt, der lebendige Gott ist hier mitten unter uns. Wir haben ihn gesehen. Und das ist gerade, wenn man sich die Geschichte von Gott mit seinem Volk anschaut, ist das eine Wahnsinnsaussage. Wir spulen ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende zurück. Sinai, Wüste, Berg, Gott begegnet seinem Volk. Gott schenkt seinem Volk durch den Mose die 10 Gebote und noch viele andere Ordnungen für ihr Leben als Volk Gottes. Und das geht ja ziemlich hin und her, spannende Geschichte. Mose empfängt diese Gebote auf dem Berg, er ist lange da oben in der Gegenwart Gottes. Und inzwischen werden die Leute ungeduldig, sagen, wir wissen gar nicht, was ist eigentlich aus diesem Typ geworden, der uns da aus Ägypten geführt hat. Aaron, kannst du nicht mal was machen? Und dann gibt es diese beschämende Episode mit dem goldenen Stierbild, was dann so ein bisschen ironisch als goldenes Kalb bezeichnet wird. Wo Aaron dann sagt, so, das ist euer Gott, der es euch Ägypten geführt hat. Natürlich ein plumpes Plagiat. Und Gott zeigt einmal mehr seine Gnade danach. Und dann sagt Mose, okay, wenn das jetzt hier irgendwie weitergehen soll mit uns, wenn wir weitergehen sollen, dann, Gott, brauche ich deine Bestätigung, dass du mit uns bist. Dass du bei uns bist. Und in 2. Mose 33 bittet Mose dann Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist ziemlich mutig. Also vorher, wenn ihr euch das durchlest, diese Geschichte auf dem Berg, da Gott sagt, ich will auf diesem Berg niederfahren. Das ist also ganz eigentümliche Sprache auch. Und er sagt, da darf noch nicht mal ein Tier auf diesen Berg, das muss alles abgezäunt werden, weil Gottes Gegenwart, Gottes Heiligkeit so alles überstrahlt. Ich sag mal, das ist so, wenn du so in den super verstrahlten Bereich von einem Nukleallabor gehst oder so. Gott sagt zu Mose, niemand kann mein Angesicht sehen und leben. Das ist so, wie wenn du in die Sonne guckst aus nächster Nähe. Aber er kommt ihm sozusagen entgegen, beziehungsweise er sagt, meine Herrlichkeit soll an dir vorbeiziehen, Mose. Du stellst dich da in diese Felsspalte und du kannst dann so ein bisschen so indirekt hinter mir hergucken. So wie du eben nicht direkt in die Sonne reinschaust. Kennt das so bei diesen Sonnenfinsternissen, wo man dann extra Sonnenbrillen hat. So ein bisschen um die Ecke kannst du dann was von mir sehen. Und das ist schon ein Geschenk, eine Gnade Gottes. Und Gott erscheint, zieht an Mose vorbei, wie immer man sich das jetzt gegenständlich vorstellen will, und ruft aus, sozusagen eine Selbstvorstellung Gottes. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und voller Gnade und Treue. Oder man könnte auch sagen, voller Gnade und Wahrheit. Also Mose darf etwas sehen von Gottes Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit, so wie Johannes das dann fast 2 Jahrtausende später aufschreibt. Und Mose baut dann die Stiftshütte genau nach Gottes Anweisungen, wird alles sehr haarklein erklärt und beschrieben, um deutlich zu machen, Mose macht es genauso, wie Gott es angewiesen hat. Er denkt sich da nicht irgendwas aus, sondern er folgt genau dem, was Gott zeigt. Und dann heißt es das ist ganz am Ende vom 2. Buch Mose, Kapitel 40, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Die Wolke ist immer die Gegenwart Gottes. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, also dieses Zelt. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Also Gottes Gegenwart ist so dicht, dass Mose da nicht reingehen konnte. Er musste Abstand halten. Wir lesen das dann später wieder, als dann Salomo den Tempel baut in Jerusalem, sozusagen das Nachfolgemodell zu dieser Stiftshütte. Und dann gibt es das Eingangsgebet und Lobpreis und 2. Chronik 5 heißt es dann, als sich dann die Stimme der Saitenspiele und Zimbeln und so weiter erhebt, da kommt, erfüllt die Herrlichkeit des Herrn diesen Tempel und die Priester können nicht zum Dienst hinzutreten wegen der Wolke. Also Gottes Gegenwart ist wieder so dicht, dass da kein Reinkommen ist. Gott zeigt seine Herrlichkeit, sein Wesen, wie schön, wie schrecklich, wie herrlich, wie barmherzig, wie gewaltig er ist. Er zeigt diese Pracht des lebendigen Gottes und es führt in die Anbetung und gleichzeitig merkt man, da ist eine Distanz. Ich komme da nicht so nah ran. Und das bleiben in der Zeit des Alten Testaments einzelne Erfahrungen. Also Mose, Salomo, die Priester. Es gibt bei den Propheten dann hier und da so Begegnungen von Gottes Gegenwart. Jesaja, der diese Vision hat oder was immer das ist, wo er sich im Thronraum Gottes sieht und sah den Gott Israels, den Herrn Zebaoth, und er fällt wie tot auf sein Angesicht. Und Gott muss ihn erst anrühren, muss ihn reinigen, aufrichten. Das sind so punktuelle Ereignisse. Einige wenige Menschen bekommen durch die Jahrhunderte Einblicke in Gottes Wesen. Aber diese Distanz wird eigentlich nie wirklich überwunden. Niemand kann mein Angesicht sehen und leben, sagt der lebendige Gott. Und darin steckt schon die Verheißung, da kommt noch etwas Größeres. Da kommt noch was Herrlicheres. Aber was kann herrlicher sein als Gott, der spürbar, sichtbar da ist, Wolke, Feuersäule, Sturm, senkt sich so nieder, also stellt euch das hier vor. Johannes gibt die Antwort, was herrlicher ist. Und das ist diese unfassbare Offenbarung. Johannes 1, Vers 14, wir haben es gerade gelesen, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott kommt ganz nah. Er wird Mensch. Er wird sogar ein Baby. Schwach, verletzlich. Und Johannes, der das hier schreibt, war ja einer der Jünger, der immer ganz nah dran war. Und er sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und diese Herrlichkeit in Jesus entspricht der Herrlichkeit Gottes, so wie der einzige Sohn dem Vater entspricht. Er sagt es dann in dieser etwas eigentümlichen Sprache, eine Herrlichkeit als des eingeborenen oder einzig geborenen Sohnes vom Vater. Also aus dieser direkte Linie. Hebräerbrief heißt es dann über Christus, er ist das Abglanz, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens. Der Sohn ist dem Vater so ähnlich, weil der Sohn Gott ist, so wie der Vater Gott ist. Und später im Johannesevangelium kann er zu wem? Zu Philippus, glaube ich, sagen, wer mich sieht, oder zu Thomas, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir auf ihn schauen, dann sehen wir seine Herrlichkeit. Also nicht eine Herrlichkeit in einem Feuer, so wie wenn du in die Sonne schaust, strahlend, das sehen wir dann wieder in der Johannes-Offenbarung, der verherrlichte Christus, ja, und seine Stimme war wie ein Wasserfall und seine Augen waren wie Feuerflammen. Das ist nicht das, was Johannes gesehen hat, während Jesus auf der Erde war. Gut, Berg der Verklärung, das kam dem nahe. Aber er meint, wir haben seine Herrlichkeit gesehen in unseren täglichen Begegnungen mit ihm. In dem, was er tat. Darin, wie er sich Menschen zuwendete. Johannes 2, gleich das nächste Kapitel, ist das erste Zeichen nach Johannes, von dem Johannes berichtet, ist diese Hochzeitsfeier in Kana, wo Jesus das Weinkontingent aufstockt. Und dann heißt es am Ende, also so ein ganz praktisches Wunder, und am Ende heißt es, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist die Reaktion auf dieses Wunder, 600 Liter besten, edelsten Wein aus Wasser zu schaffen. Wir sahen seine Herrlichkeit und wir sahen seine Herrlichkeit in der Gnade und in der Wahrheit, sagt Johannes. Jesus ist Wahrheit. Wahrheit können wir in zwei Richtungen verstehen. Einmal als eine Treue. Ja, Gott ist wahrhaftig. Er steht zu seinem Wort. In 4. Mose 23, 19 steht dieses nicht so, für uns nicht so schmeichelhafte Wort. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Ja, also Menschen, die sagen alles Mögliche. Aber Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Du kannst darauf bauen, was er gesagt hat. Und weil das so ist, gilt auch das Zweite. Alle seine Worte sind die Wahrheit. Du musst dann nicht filtern. Soll ich sagen, so, es gibt Leute, die übertreiben so dermaßen, wenn sie irgendwas erzählen, sagen, okay, ja, du hast einen Fisch gefangen. Okay, wie groß der nun wirklich war, lassen wir mal beiseite, ja? Weil du weißt, ne, also diese Angler, das ist Anglerlatein oder so. Bei Gott ist jedes Wort wahr. In seinem Licht ist kein Schatten. Und das heißt auch, er drückt auch nicht einfach ein paar Augen zu, lässt fünfe gerade sein. Sagt, naja, nobody is perfect, ich mache auch mal Fehler. Nein, er legt den Finger in die Wunde. Er nennt die Not beim Namen. Er kommt nicht zu dir und sagt, naja, ach, wird schon wieder alles nicht so wild, sondern er pult sozusagen den verkrusteten Verband von der Wunde ab. Ja, wenn du sowas noch schon mal erlebt hast. So, der war viel zu lange drauf, so durchgesaftet, klebt fest. Das ist unangenehm. Aber er kriegt ihn ab, auch wenn es wehtut. Die Wunde muss ans Licht und dann kann auch seine Heilung daran. Er ist wahrhaftig. Und dann trägt er die heilende Salbe seiner Gnade auf. Aber Wahrheit und Gnade bedingen sich hier. Kann die Salbe nicht außen auf den Verband schmieren. Bringt nichts. Ne? Und wir könnten jetzt durch das ganze Johannesevangelium durchgehen und das anschauen. Johannes 3, da kommt dieser Nikodemus zu Jesus, interessante Begegnung, so ein Oberpharisäer, und lobt Jesus über den grünen Klee, du bist ein Lehrer von Gott gesandt. Und Jesus lässt sich da gar nicht beeindrucken, sondern ist glasklar, du musst von Neuem geboren werden, Nikodemus. Du brauchst ein neues Leben. Das ist ja ein gutes Angebot, aber das trifft ja auch eine Aussage über das alte Leben, was er schon hat. Das heißt, er spricht da eine unhöfliche Wahrheit rein und die öffnet für Nikodemus die Tür zur Gnade. So kann Nikodemus das Leben finden und wir erfahren später, dass er es gefunden hat. Kapitel 4, Johannesevangelium, diese wunderbare Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen in Samarien. Es gibt vielleicht kein schöneres Beispiel, wie Jesus einem verwundeten Menschen mit seiner Liebe und Gnade und Wahrheit begegnet. Er bringt ihre Not ja auf den Punkt. Geh hin und hol deinen Mann, sagt er zu ihr. Und er weiß genau, sie, gerade Männer, das ist der wunde Punkt in ihrem Leben. Und er umschifft das Thema nicht höflich, sondern er geht da mitten rein, nicht um sie bloßzustellen, sie sind ja nur zu zweit in diesem Gespräch, sondern um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und offensichtlich hat sie später ja die Geschichte erzählt, sodass sie jetzt im Johannesevangelium steht. Und da kommt Leben in diese Frau rein, da kommt die Gnade Gottes zu dieser Frau. Kapitel 5 gibt es diesen Gelähmten am Teich von Bethesda, der eigentlich gar keinen Glauben zeigt, der keine Reue, der gar nichts zeigt. Als Jesus ihn fragt, willst du geheilt werden, sagt er nur, geht ja nicht. Und Jesus heilt ihn trotzdem, er schenkt ihm seine Gnade. Und hinterher sagt er zu ihm, jetzt sündige weiterhin nicht, damit dir nicht noch was Schlimmeres passiert. Gnade und Wahrheit, merkt ihr das? Wir könnten jetzt weitergehen. Ich spule vor, am Ende stirbt Jesus am Kreuz. Und das Kreuz sagt uns die Wahrheit zu, nämlich Gottes Todesurteil über unser Leben. Wenn wir sagen, Jesus geht für dich und für mich ans Kreuz, sagen wir damit ja, eigentlich ist das unser Platz. Eigentlich müssten wir da hängen. So schlimm steht es um mich. Meine Sünde bringt mich in den Tod, wenn da nicht jemand meinen Platz einnimmt. Meine Sünde ist tödlich. Jemand muss mit seinem Leben dafür bezahlen. Und deshalb ist das Kreuz ein Ärgernis, sagt Paulus. Ein Stein des Anstoßes. Also wenn ich zum Kreuz kommen will, dann muss ich diesem Urteil über mein Leben Recht geben. Da kann ich nicht sagen, nehme ich auch noch mit. Kann ja nicht schaden. So, bet mal für mich. Ja klar, why not? Da ist jemand, also du lässt dich nicht retten, wenn du gar nicht denkst, dass du in Not bist. Stell dir vor, du gehst spazieren und dann kommt plötzlich ein Hubschrauber, irgendwie so Bergrettung, und will dich ausfliegen. Okay, vielleicht denkst du, ja, Hubschrauber fliegen, cool, mache ich mal. Die wollen dich dann auf so einer Trage festschnallen oder so. Denkst du, nee, eigentlich alles gut, ich gehe gerade nur mit dem Hund hier. Wenn du verstehst, ich bin in Not, ich bin in Lebensgefahr, dann bist du heilfroh, interessantes Wort, ne? Dann bist du heilfroh über diese Rettung. Da kommt einer und nimmt meinen Platz ein. Und darin kommt dann natürlich die Gnade Gottes ja zur Vollendung, wie nirgends anders. Gott offenbart seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus, das Wort in Ewigkeit, der durch den alles geschaffen ist. Er bezahlt den Preis für mich und für dich. Er lässt sich foltern, verspotten, umbringen, damit ich leben kann. Die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes findet hier ihre Vollendung. Nicht im Glanz des Himmels, nicht in den Strahlen der Sonne, sondern im Schatten des Kreuzes. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Da komme ich Gott am nächsten, denn anders als durchs Kreuz kann ich gar nicht zu ihm kommen. Und deswegen sagt Johannes, von seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade, Gnade und nochmal Gnade, könnte man vielleicht übersetzen. Und nochmal. Immer noch was drauf. Du musst nie denken, Mensch, jetzt ist bald mal alle. Herr, ich habe so oft Gott um Vergebung gebeten und dann wieder Mist gebaut. Irgendwann hat er nichts mehr für mich. Nein, wir empfangen Gnade um Gnade um Gnade. Diese Fülle ist heute für dich bereit. Seine Wahrheit will aufdecken in deinem Leben, was vielleicht verhüllt ist. Nicht hier vor versammelter Mannschaft, aber vor Gott. Dass du selber dazu gerade stehst. Dass du sagst, ja Herr, ich habe immer Ausreden gesucht, warum ich so handle. Ich habe mich immer rausgeredet und gesagt, ja meine Eltern oder die Gesellschaft oder ich konnte ja nicht anders oder die anderen machen ja auch, ja, machen noch viel schlimmer. Aber ich lasse jetzt deine Wahrheit daran. Ich erlaube dir sozusagen, diesen vergammelten Verband abzumachen. Man wickelt den da nicht ab, man schneidet den dann einfach weg. Und dass du mit deiner Gnade heilst und wiederherstellst. Du bist eingeladen, so zu ihm zu kommen. Das Komische ist, was wir als Christen machen, ist, dass wir dann Gnade und Wahrheit irgendwie trennen. Die einen spezialisieren sich mehr auf die Gnade und die anderen mehr auf die Wahrheit. Da gibt es so die immer total nett sind und verständnisvoll und das muss ja sehr schwer sein. Und so ein Verhätscheln. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sich so ein Zielfernrohr auf ihre Bibel schrauben. Aber ihr merkt, das sind natürlich Klischees und das sind Karikaturen. Was soll Gnade ohne Wahrheit sein? Was soll Wahrheit ohne Gnade sein? Nichts, was Jesus repräsentiert auf jeden Fall. Und das zieht sich so durch. Wir sehen das auch bei Paulus. In dem kleinen Titusbrief sagt er dem Titus, du aber rede, wie sich's ziemt, wie sich's gehört, nach der heilsamen Lehre. Titus 2, Vers 1. Man könnte auch nach der heilsamen Wahrheit vielleicht sagen. Und ein paar Verse weiter heißt es, es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Interessant. Die heilsame Lehre, Wahrheit, die heilsame Gnade. Und was tut diese heilsame Gnade? Sagt die, alles in Ordnung, du bist super, I'm okay, you're okay, everybody's okay. Das mit der Sünde war eigentlich nur ein Missverständnis. Nein, es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht. Da geht es um Disziplin. Dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden. Die Wahrheit bringt uns zum Licht und zur Heilung. Die Gnade nimmt uns in Zucht. Merkt ihr was? Wahrheit ohne Gnade ist keine göttliche Wahrheit. Gnade ohne Wahrheit ist irgendeine falsch verstandene Toleranz. Bonhoeffer sagt, billige Gnade, die Sünde rechtfertigt und nicht den Sünder. Das ist ein bisschen Typsache. Dem einen fällt jetzt Konfrontation leichter, dem anderen die Großzügigkeit. Aber es ist wichtig, dass wir da ehrlich sind, vor allem auch mit uns selbst. Rechthaberei ist was anderes als Wahrheitsliebe. Und Konfliktscheu oder Desinteresse am anderen, ja, soll er doch machen, was er will, ist nicht Gnade. Wir haben Gnade empfangen. Wir haben Wahrheit empfangen. Wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit. Paulus beschreibt seinen Auftrag so in Kolosser 1, Abvers 25. Dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Christus lebt in dir, wenn du zu Christus gehörst. Voller Gnade und Wahrheit. Er führt dich in so ein Leben voller Gnade und Wahrheit. Und er baut hier eine Gemeinschaft voller Gnade und Wahrheit. Und er lädt uns ein, da mitzubauen. Kann ich mich darauf einlassen? Also die Gnade zu empfangen Gnädig, ja, das anzunehmen, Gott ist gnädig mit mir. Manche tun sich da sehr schwer damit, gnädig mit sich selber zu sein. Das verzeihe ich mir nie. Aber Gott verzeiht dir. Und dann darfst du das auch tun. Und dann übrigens auch anderen in Gnade zu begegnen. Und Wahrheit anzunehmen. Wahrheit zu sprechen. Auch wenn das erstmal schmerzhaft ist vielleicht. Und das eine wiederum bedingt das andere. Wenn ich mich dem einen verweigere, werde ich das andere nicht leben können. Und wenn ich selbst nicht Gnade und Wahrheit empfange, werde ich nicht in einer guten Weise austeilen können. Ich habe eben schon mal kurz Bonhoeffer zitiert. Der formuliert das so in gemeinsames Leben. Je mehr wir lernen, uns selbst das Wort vom anderen sagen zu lassen, auch harte Vorwürfe und Ermahnungen demütig und dankbar anzunehmen, desto freier und sachlicher werden wir zum eigenen Wort. Ja, also wenn ich lerne, Korrektur anzunehmen, dann kann ich auch besser andere korrigieren. Wer selbst in Empfindlichkeit und Eitelkeit das ernste brüderliche Wort ablehnt, der kann auch dem anderen nicht in Demut die Wahrheit sagen, weil er die Ablehnung fürchtet und sich dadurch wieder selbst verletzt fühlt. Der Empfindliche wird immer zum Schmeichler und damit alsbald zum Verachter und Verleumder seines Bruders. Der Demütige aber bleibt zugleich an der Wahrheit und an der Liebe, weil er nichts für sich sucht und fürchtet, kann er durch das Wort Gottes dem anderen helfen. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und ich habe schon gesagt, der Gipfelpunkt, wo wir das sehen, ist nicht der Sinai, ist nicht die Party in Kana. Der Gipfelpunkt davon ist das Kreuz. Wir gehen gleich ins Abendmahl und wir kommen neu an diesen Ort und wir begegnen Jesus in der Wahrheit, die er über unsere Sünde ausspricht und in der Gnade der Vergebung, die er uns schenkt. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.